Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge Tonspurwissen in diesem Jahr. Willkommen zur dritten Tonspurwissen Weihnachtsedition. Hier ist Ursula Weitenfeld.
Weder Matthäus noch Lukas nennen ein exaktes Geburtsdatum. Es gibt unterschiedliche Angaben über den Geburtsort. Ist es Bethlehem oder ist es Nazareth? Zum Beispiel spricht Markus von Nazareth. Oder aber man ist sich auch nicht klar darüber, zu welchem Zeitpunkt Jesus überhaupt geboren ist. Also das sind solche Dinge, die die Theologie und die Bibelwissenschaft natürlich insbesondere beschäftigt hat bis heute.
Ja, gibt's was Neues aus Krippe und Stall? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Irene Dingel.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, ich finde es super schade, aber heute geht unsere kleine Weihnachtsserie schon zu Ende. Wir sind im neuen Jahr dann natürlich mit neuen Themen wieder da. Und wenn ihr dazu Ideen, Ansichten oder Kommentare habt, freuen wir uns total. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de. Und ich freue mich sehr auf Lob und Kritik und Sternebewertungen auf euren Podcastmaschinen. Vielen, vielen Dank. Man könnte ja denken, dass Weihnachten eigentlich auserzählt ist. Es kommt halt nichts mehr Neues dazu zur Weihnachtsgeschichte von Krippe und Stall, Jesus, Maria und Josef. So ist es aber nicht. Rund um den Stall von Bethlehem gibt es immer noch Rätsel und Ungewissheiten. Warum musste Jesus ausgerechnet als Baby zur Welt kommen? Warum gibt es den heiligen Josef, wenn er doch nicht der Vater Christi ist? Hat es den Kindermord von Bethlehem wirklich gegeben? Wer waren die heiligen drei Könige? Das erklärt mir jetzt alles Irene Dingel, die Direktorin des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte war und Senior-Forschungsprofessorin an der Universität Mainz ist. Hallo, Frau Dingel.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Frau Dingel, nicht umsonst heißen die Weihnachtslieder, die wir kennen, alle Jahre wieder. Und ich würde heute gerne als allererstes wissen, gibt's was Neues in der Theologie, was Weihnachten betrifft?
Also bevor ich darauf ganz präzise eingehe, möchte ich zunächst mal ein paar ganz grundsätzliche Dinge noch vorweg schicken. Weihnachten ist und war eines der Hauptfeste des Christentums natürlich, zusammen mit Ostern und Pfingsten. Und wir wissen über Weihnachten aus den Weihnachtsgeschichten, die uns die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten. Die werden ja auch immer wieder im Gottesdienst verlesen. Wir kennen ganz sicher aus dem Lukas-Evangelium die Einleitung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und so weiter und so weiter. Und zum Zweiten möchte ich ganz grundsätzlich sagen, die Aussage der Weihnachtsgeschichte ist knapp zusammengefasst. Gott kommt in die Welt, er wird Mensch in Gestalt eines kleinen Kindes in sehr ärmlichen Verhältnissen und er wird der Erlöser und Friedensbringer für die Menschheit sein. Aber, und jetzt komme ich zur Theologie, Matthäus und Lukas berichten die Geschehnisse nicht als Augenzeugen, sondern aus einem doch einigermaßen großen Abstand. Und zwar schauen sie zurück auf die Ereignisse in einem Abstand von circa 80 bis 90 Jahren und greifen dabei natürlich auch auf Traditionen, auf Erzähltraditionen zurück. Und das hat die Bibelwissenschaft natürlich dazu gebracht zu fragen, wie weit ist das alles authentisch? Wie weit können wir das im Vergleich mit historischen Ereignissen auch authentisch, historisch festhalten? Und so haben sie dann festgestellt, aber das auch schon vor einiger Zeit. Das ist jetzt nicht brandneu, sondern das ist etwas, was die Bibelforscher schon seit langem wissen. Weder Matthäus noch Lukas nennen ein exaktes Geburtsdatum. Es gibt unterschiedliche Angaben über den Geburtsort. Ist es Bethlehem oder ist es Nazareth? Zum Beispiel spricht Markus von Nazareth. Oder aber man ist sich auch nicht klar darüber, zu welchem Zeitpunkt Jesus überhaupt geboren ist. Also das sind solche Dinge, die die Theologie und die Bibelwissenschaft natürlich insbesondere beschäftigt hat bis heute.
Und kommt man da noch irgendwie voran? Gibt es da noch was Neues? Oder denkt man sich, naja, ist es eben doch alle Jahre wieder, entweder Matthäus oder Lukas und entweder Nazareth oder Bethlehem und viel mehr ist da auch gar nicht zuzusagen.
Nun, das ist eine Frage, die natürlich alle historische Wissenschaft und auch die historische Bibelwissenschaft betrifft. Natürlich kann man immer wieder Ausschau halten, welche Quellen man noch entdecken kann. Wer hat vielleicht noch als Historiker der Spätantike über die Ereignisse berichtet und in welchen Zusammenhang setzen wir sie mit den biblischen Berichten, so wie wir sie überliefert haben. Also insofern würde ich nicht sagen, alle Jahre wieder, sondern man muss immer mal wieder reinhorchen in das, was die Forscher neu entdecken, in die neuen Perspektiven, die sie entwickeln und die neuen Antworten, die sie geben.
Dann lassen Sie uns doch mal kurz auf das Stammpersonal gucken. Das sind Maria, Josef und Jesus. Das ändert sich nie.
Nein, natürlich nicht, weil die natürlich die Hauptfiguren der Weihnachtsgeschichte sind. Und wenn wir uns Josef anschauen, dann finden wir, wenn wir Matthäus und Lukas lesen, einen großen Stammbaum, der da von den beiden Evangelisten ausgefaltet wird. Und da fällt uns etwas sehr Wichtiges auf, nämlich Josef wird von den Evangelisten eingestellt in das Geschlecht des israelitischen Königs David. Er wird als Nachkomme Davids eingeordnet und Jesus wird dann auch in die Nachkommen Davids eingereiht. Jesus ist also ein Nachkomme Davids, genauso wie Josef das gewesen ist.
Obwohl Josef ja nicht der Vater von Jesus ist.
Ja.
Das ist ja, der ist ja sozusagen der Sohn vom Fleisch des Vaters, also von Gottvater.
Ja, und daran erkennen wir etwas sehr Wichtiges in den Evangelien, nämlich, dass sie uns keine historische Botschaft überliefern, sondern eine theologische Botschaft. Hier wird also noch einmal deutlich gemacht, dass dieses kleine Kind, das dort in Bethlehem geboren wird, in eine große israelitische oder sagen wir jüdische Genealogie hineingehört. Und das wird natürlich unterstützt auch durch diese Stammbäume, die wir da sehen.
Und können Sie noch mal ein bisschen erklären, die Rolle von Josef, der ja der Verlobte von Maria, der Mutter Jesu ist, der aber eben nicht der Vater Jesu ist, der trotzdem sich nach längerem Hin und Her entscheidet, bei Maria und Jesus zu bleiben und dort die Vaterrolle wahrzunehmen. Ist das irgendwie, ist das ein Tropf, der heilige Josef, oder ist der wirklich altruistisch und freundlich und gläubig und eben Abkomme aus dem Stamme Davids, der seine Verantwortung wahrnimmt.
Ja, genau, so würde ich das sehen. Er wird zumindest nach den Berichten der Evangelisten hineingenommen in diese Erzählung, dass hier der Sohn Gottes geboren wird. Und das verkündet ihm ja auch schon der Engel, der ihn darauf vorbereitet, dass seine Verlobte ein Kind gebären wird, das nicht von ihm sein wird. Und so wird er schon eingeordnet in diese Heilsgeschichte, die hier mit der Geburt Jesu in Bethlehem erzählt wird. Ansonsten brauchen wir ihn natürlich noch, weil er eine wichtige Figur in der weiteren Erwachsenengeschichte von Jesus sein wird, als Zimmermann, der er in Nazareth ist und wo eben Jesus auch groß wird und an die Öffentlichkeit geht.
Dann haben wir an der Krippe auch noch Engel natürlich, die die frohe Botschaft verkünden, den Hirten. Warum ist das wichtig?
Ja, damit haben Sie eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Wir brauchen die Engel in dieser Weihnachtsgeschichte, weil sie diejenigen sind, die die zentrale Botschaft von Weihnachten verkünden. Und bei Lukas erfahren wir, dass sie sie an die Hirten verkünden. Also im Prinzip an Leute, die an der unteren Schicht der Gesellschaft angesiedelt sind, an die Ärmsten der Armen. Und ihnen verkünden sie, dass heute der Heiland der Welt, der Christus, der Gottessohn also geboren ist. Sie sind die Engel, sind diejenigen, die diese Weihnachtsbotschaft ganz deutlich artikulieren. Und sie artikulieren auch noch etwas anderes, nämlich, dass die Hirten diesen Heiland der Welt daran erkennen, dass er als Kleinkind in einer Krippe liegt. Und im Übrigen erinnern sie daran und verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden. Sie sind diejenigen, die den Frieden ansprechen, den Friedensbringer.
Und können Sie uns erklären, warum Jesus als Kleinkind zur Welt kommen kann und muss, wenn er doch irgendwie immer schon da war? Das ist ja, es hat ja immer großen Streit um die Rolle von Jesus gegeben. Ist er Gott von Gott? Ist er Sohn Gottes? Ist er also sozusagen die zweite Geige? Aber warum muss Jesus als Baby zur Welt kommen?
Das ist eine schwierige Frage. Einmal muss man sie dahingehend beantworten, dass die Evangelisten ganz unterschiedlich damit umgehen, ihren Rezipienten, den Lesern, den Hörern, denen man diese Geschichten vorliest, deutlich zu machen, dass hier Gott Mensch wird, in die Welt kommt. Das macht Johannes, bei dem Gott oder Christus, als der Logos schon immer da war, auch vor Erschaffung der Welt anders, auf einer, sagen wir, intellektuell und philosophisch höheren Ebene, als das Lukas und Matthäus machen, die den Menschen klar machen, Gott kommt in die Welt, indem er ein wehrloses kleines Kind wird und damit auch nicht als der große Sieger von Anfang an dasteht.
Das Johannesevangelium ist dieses, was anfängt mit: im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Ja.
Also praktisch ganz verrätselt, ganz abstrakt, während die anderen beiden Evangelien sehr konkret sind.
Sehr konkret. Sie erzählen. Sie sind, sie haben eine Geschichte zu bieten, die natürlich auch möglicherweise einen bestimmten Hintergrund in anderen antiken Erzähltraditionen hat, nämlich dass große Herrscher auch geboren werden, aus dem Geist heraus in einer Art Jungfrauengeburt. Und so haben wir das jetzt auch bei Jesus erzählt bekommen.
Wenn wir jetzt nochmal auf das weitere Panorama der Weihnachtsgeschichte gucken, dann habe ich mich gefragt, warum Bethlehem, wenn die Eltern doch aus Nazareth kommen? Sie haben eben schon gesagt, bei Matthäus wird Jesus in Nazareth geboren. Aber welche Rolle spielt Bethlehem?
Da kommen wir noch mal einmal zurück auf die Genealogien, die Matthäus und Lukas aufmachen und die in der Genealogie erzählen, dass Bethlehem die Stadt Davids ist. Und Jesus wird über diese Geburt in der Stadt Davids und die Genealogie als Abkomme in der langen Reihe der Abkömmlinge dieses hochrangigen israelitischen Königs auch in diese Genealogie hineingestellt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Evangelisten auch versuchen, die Weihnachtsgeschichte in den Horizont der alttestamentlichen Prophetie zu stellen. Und wir finden etwa bei dem alttestamentlichen Propheten Micha im 5. Kapitel die Aussage: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Und in diese alttestamentliche Prophetie wird die Geburt in Bethlehem und der Hinweis auf Bethlehem eingeordnet. Und vielleicht noch ein drittes. Hier wird deutlich gemacht, dass der Sohn Gottes nicht im Zentrum in einer großen Stadt wie Jerusalem geboren wird, sondern eben in einem kleinen Ort wie Bethlehem.
Ähnlich wie die Krippe oder dann eben die Hirten, ja, als Zeichen davon, dass Gott sich nicht nur zum Menschen macht oder nicht nur zum Menschen wird, sondern eben sich ganz hinten anstellt.
Genau.
Wenn wir jetzt fragen, es kommen ja dann noch später die heiligen drei Könige an die Krippe und verehren Jesus. Warum sind die da? Kaspar, Melchior und Balthasar, drei Könige aus dem fernen Landen.
Ja, es ist, ich komme nochmal zurück auf den Anfang, die zwei Evangelien. Es ist Matthäus, der von den sogenannten heiligen drei Königen berichtet. Es ist ganz interessant zu sehen, dass wir bei Lukas die Hirten haben, als diejenigen, die am unteren Ende der Gesellschaft stehen, die kommen und den neugeborenen König der Juden oder sagen wir den Gottessohn oder Jesus in der Krippe anbeten. Und im Matthäus-Evangelium haben wir eben die großen sogenannten heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior, Balthasar, die kommen, wobei man wissen muss, dass sie diese Namen Kaspar, Melchior und Balthasar erst im 6. Jahrhundert bekommen haben und dass auch die Verehrung dieser Magier als heilige drei Könige erst sehr spät im Mittelalter eingesetzt hat.
Dagegen und dann aber umso heftiger, nicht? Da wurden die Reliquien immer geklaut, aus Mailand nach Köln geschafft und werden jetzt im Kölner Dom verehrt in einem riesigen goldenen Schrein.
Ja, das ist schon bemerkenswert, nicht? Dass man dann eben Reliquien über Personen gewinnt oder findet, von denen in dieser Weise, nämlich als heilige drei Könige, überhaupt in der Bibel nicht die Rede ist. Dagegen spricht der Evangelist, griechisch von Magoi, das kann man gut ableiten, das sind die Magier. So hat man früher Sterndeuter, weise Menschen aus der Priesterkaste, Astrologen benannt. Aus dieser Kaste gingen auch große persische Könige hervor. Im persischen Großreich war diese Bezeichnung ganz gängig. Ja, und so sprechen wir eigentlich zutreffender von den Weisen aus dem Morgenland oder eben den Sterndeutern, den Traumdeutern, die, so wie es erzählt wird im Matthäus-Evangelium, einen Stern folgen, um den neugeborenen König der Juden zu sehen.
Und warum sind die als Könige da oder als Magier? Welche Rolle spielt das, dass es so was Geheimnisvolles ist?
Ich würde die Rolle eher darin sehen, dass uns die Weihnachtsgeschichte klar macht, dass nicht nur die Ärmsten der Armen, die Hirten, den neugeborenen Jesus anbeten, sondern auch die Weisesten der Weisen, die Könige, die mit ihren Königsattributen herkommen und vor der Krippe, wenn wir die Ikonografie ansehen, niederknien, dass auch sie diesen Jesus anbeten. Das zeigt, wie wichtig, wie zentral diese Gottesgeburt im Stall zu Bethlehem dargestellt wird von den Evangelisten.
Die drei heiligen Könige folgen einem Stern und diesen Stern hat man immer wieder versucht zu erklären als ein Komet, der um das Jahr Null rum tatsächlich am Himmel erschienen sei. Kann man aus dem Kometen, aus dem Stern einen Rückschluss ziehen auf das tatsächliche Geburtsdatum von Jesus?
Das wird sicherlich schwierig sein, denn die Bibelforscher sind nicht unbedingt einig damit, dass man tatsächlich diesen Kometen, diesen Hellstrahlen, möglicherweise auch hellstrahlenden Jupiter oder Saturn so fest lokalisieren beziehungsweise auch terminieren, zeitlich festlegen kann. Die Rückschlüsse auf das tatsächliche Jahr der Geburt Jesu haben sich eher aus anderen Daten ergeben. Und da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder wir folgen Matthäus, der uns ja schildert, wie die drei Weisen aus dem Morgenland zunächst zu Herodes ziehen und von Herodes dann weiterziehen nach Bethlehem. Das heißt, dass die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns von Matthäus erzählt wird, zu Lebzeiten des Herodes spielt.
Der Statthalter von Syrien war und Bethlehem lag damals in der Provinz, der römischen Provinz Syrien.
Das war Quirinius, der Statthalter
von Syrien. Entschuldigung.
Genau. Wir sind im Moment noch bei Herodes.
Ja.
Und Herodes starb aber im Jahre 4 vor Christus, also nach unserer Zeitrechnung. Wir müssen voraussetzen, dass es eine allgemeingültige feste Zeitrechnung bis in die frühe Neuzeit hinein nicht gegeben hat. Ich dachte mal, ganz unterschiedlich datiert. Also wenn wir Matthäus folgen, dann muss also Jesus vor dem Jahre 0 geboren sein, also spätestens im Jahre 4 vor Christus. Wenn wir Lukas folgen, und jetzt sind wir bei Quirinius, dann erfahren wir von Quirinius, der Statthalter in Syrien war und der auf Geheiß des Kaisers Augustus eine Steuererhebung oder eine Volkszählung, wie auch immer, eine Schätzung veranlasst hat. Und das wiederum wird datiert auf das Jahr 6 nach dem Jahr 0, also auf das Jahr 6 nach Christus. Dann wäre eben Jesus, der Gottessohn Christus, Jesus Christus im Jahre 6 nach Christus geboren. Aber im Abgleich mit anderen Daten, die im Neuen Testament vorkommen, sind sich die Bibelforscher heute eher einig, dass er 4 bis 6 vor dem Jahre 0 vor Christus geboren sein soll.
Alles klar. Und dann gucken wir, das ist so, jetzt haben wir so ungefähr beschrieben den Honeymoon von Jesus mit dem Volk oder mit seinem Volk. Wann endet dieser Honeymoon? Sie haben eben schon Herodes erwähnt. Sie haben auch erwähnt, dass die heiligen drei Könige, bevor sie zu Jesus gegangen sind, bei Herodes waren. Und da haben die einen ekelhaften Auftrag bekommen.
Ja, Sie sprechen von dem bethlehemitischen Kindermord.
Ja.
Der uns auch im Matthäus-Evangelium erzählt wird und ein Engel erscheint Josef im Traum und fordert ihn auf, nun mit seiner kleinen Familie Bethlehem zu verlassen, nach Ägypten zu ziehen, was er tut. Und wir erfahren dann, dass er erst nach dem Tod mehrere Jahre dort verbracht hat und erst nach dem Tod des Herodes wieder zurückgekehrt sei. Was dann auch dafür sprechen würde, dass Jesus sogar vor dem Jahr 4, also 6, geboren sein müsste. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich nur Matthäus, der von dem bethlehemitischen Kindermord berichtet.
Und wir erfahren, ganz schreckliche Geschichte, vielleicht erzählen wir die ganz kurz, weil die ist, glaube ich, nicht so ganz weit verbreitet.
Ja, es geht darum, dass Herodes sozusagen in Konkurrenz zu dem mutmaßlichen neuen König der Juden, der gerade in Bethlehem geboren sein soll, das haben ihm die drei Weisen aus dem Morgenland erzählt, nun alle neugeborenen kleinen Knaben, Jungen ermorden lässt, um diese Konkurrenz auszuschalten. Und das ist nun ein wahnsinniges Blutbad, das da an den Kleinkindern vollzogen wird, dem aber Jesus nicht zum Opfer fällt, weil er mit seinen Eltern nach Ägypten flieht, beziehungsweise seine Eltern mit ihm natürlich nach Ägypten fliehen.
Das ist aber nicht historisch verbürgt, dass es diesen Kindermord gegeben hat. Welche Rolle spielt er? Warum lässt Herodes die kleinen Kinder umbringen und warum berichtet Matthäus davon, von einer Geschichte, bei der man vermuten muss, dass sie nicht stattgefunden hat?
Da sind wir wieder bei der theologischen Aussage der Evangelien, die ja alle darauf hinzielen, sowohl Matthäus als auch Lukas, deutlich zu machen, dass das nicht eine normale Kindergeburt in Bethlehem war, sondern dass hier tatsächlich der Heiland der Welt, der Friedensbringer für die Menschen zur Welt gekommen ist, und zwar als ein Sohn Gottes, dass Gott eben sich zum Menschen gemacht hat. Und die Tatsache, dass hier von dem bethlehemitischen Kindermord berichtet wird, akzentuiert das aufs Neue. Hier gab es Gegenspieler, aber das Böse hat sich nicht gegen den Plan Gottes in die Welt zu kommen und hier der Heiland und der Friedensbringer zu sein durchgesetzt. Das ist im Prinzip die Aussage, die uns Matthäus vermitteln will. Und in der Tat gibt es historisch, zumindest bei den Geschichtsschreibern, bei Josephus mit seinen Antiquitatis Judaicae, einem großen Geschichtsbuch, keine Erwähnung dieses bethlehemitischen Kindermords. Dagegen bei einem spätantiken Philosophen, bei Macrobius, finden wir so einen Bericht, dass Herodes zweijährige Jungen habe umbringen lassen. Aber auch hier die Bibelforscher, womit wir wieder bei ihrer ersten Frage waren, halten das eigentlich für fiktiv.
Und wann kommt die heilige Familie zurück aus Ägypten? Sie haben ja gesagt, die bleiben ein paar Jahre da, aber auch nur bei einem Evangelisten, beim anderen gehen sie gar nicht nach Ägypten. Wann kommen sie zurück und warum?
Ja, also beim anderen Evangelisten, bei Lukas, ist es so, dass sie im Prinzip etwa 40 Tage, vielleicht ein paar mehr, wieder zurückgehen nach Nazareth, weil sie unterdessen, damit sind wir bei einer weiteren Sache, weil sie nämlich unterdessen ihr neugeborenes Kind im Tempel dargestellt, vorgestellt haben. Der Erstgeborene war nach jüdischer Tradition immer Gott geweiht und so ziehen die Eltern nach Jerusalem und bringen Jesus im Tempel dar und lösen ihn sozusagen aus und ziehen. Simeon und Hanna haben ihn gesehen, preisen Gott, dass sie den Herrn gesehen haben und ziehen dann wieder zurück nach Bethlehem. Das ist die andere Geschichte. Dann haben wir eben keine Flucht nach Ägypten bei Lukas etwa, sondern direkt nach etwa 50 Tagen die Rückkehr.
Das ist auch bei Lukas eigentlich das Ende der Weihnachtszeit, nicht? Also die Weihnachtszeit endet ja jedenfalls im christlichen Kontext am 2. Februar. Das nennt man Maria Lichtmess. Das ist der Feiertag, an dem man früher dann auch die Krippen abgeräumt hat. Was bedeutet das? Das ist das Fest der Darstellung des Herrn, aber es ist noch mehr.
Ja, es ist noch mehr. Auch da spielt eine jüdische Tradition eine Rolle, nämlich der 2. Februar liegt genau 40 Tage nach dem 25. Dezember, also dem Geburtstag Jesu. Und nach alter jüdischer Tradition musste eine Frau, die einen Sohn geboren hatte, im Anschluss daran ein Reinigkeitsritual vollziehen. Sie galt 40 Tage als unrein und das tut Maria und geht in den Tempel und bringt ein Reinigungsopfer. Deshalb hat man sehr lange den 2. Februar auch Purificationis Mariae, also die Reinigung der Maria genannt. Man spricht aber auch, vor allem in der katholischen Kirche, von Mariae Lichtmess, weil an jenem Datum die Gläubigen die Lichter, die sie vorher bei der Lichtermesse gekauft hatten, haben weihen lassen. Nicht? Und so ergibt sich diese, man kann sogar sagen, Dreifachbelegung des 2. Februar, einmal als Tag der Reinigung Maria im Tempel zu Jerusalem, gleichzeitig als Darstellung des Herrn im Tempel und drittens als Lichterweihe. Nicht? Und da hat man dann die Weihnachtszeit zu Ende gesehen.
Wunderbar, Frau Dingel. Dankeschön für die Erklärung. Ich werde mit einem ganz anderen Blick dieses Jahr Weihnachten feiern als in den letzten Jahren. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Allen gute Weihnachtsfeiertage, einen tollen Start ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiederhören. Bis dahin, viele herzliche Grüße, Ihre und eure Ursula Weidenfeld.